Liebe Geschwister und Freunde, es ist mir wirklich eine sehr große Freude und Ehre, hier bei euch sein zu dürfen. Wir wollen uns heute mal unterhalten über das Thema Identität. Und ich habe gehört, dass ihr vor kurzem schon darüber eine Predigt gehört habt. Das ist wunderbar, da wisst ihr alle schon Bescheid. Und wir können uns gut ergänzen. Ich möchte am Anfang viele ganz herzliche Grüße von Saga ausrichten. Die Geschwister lassen euch grüßen und wünschen euch den Segen unseres Herrn auch in dieser Situation. Wir wollen mal aufschlagen ein biblisches Wort aus dem Lukas Kapitel 18, was alle bestimmt oder ganz viele schon kennen. Und darüber einfach mal sprechen. Lukas Kapitel 19. Lukas Kapitel 19, Vers 1. Und er ging hinein und zog durch Jericho, der Jesus. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, und er war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht vor der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sprachen: Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Identität, angekommen sein, angenommen sein. Auf dem Bild seht ihr eine junge Frau. Sie ist wahrscheinlich irgendwie angespannt. Vielleicht wartet sie auf ein Gespräch und sie hat sich irgendwie auch schick gemacht, vorbereitet und sie überlegt: Bin ich jetzt angekommen? Werde ich angenommen? Das ist ein Bewerbungsgespräch, keine Ahnung. Wir wissen es einfach nicht. Aber die Frage ist natürlich: Was empfindest du bei diesem Thema? Was hast du für Vorstellungen auch heute von dem Gottesdienst? Und ich habe schon länger über das Lukas-Evangelium nachgedacht und ich finde es ein ganz beeindruckendes Schriftwerk. Lukas ist ja ein Arzt und er hat eine ganz beeindruckende Schreibweise. Ich weiß nicht, wer von euch das Lukas-Evangelium schon mal studiert hat, aber bevor ich zu diesem Thema komme, möchte ich euch einen kurzen Einblick geben. Lukas als Arzt schreibt also streng naturwissenschaftlich. Also seine Abfolge entspricht der natürlichen Abfolge, die vorgekommen ist. Er hat es also erforscht, Augenzeugen befragt, er hat es also naturwissenschaftlich aufgearbeitet. Wie trug sich das zu? Ich will es aufschreiben. Eine gute Sache. Er hat seine Gaben genutzt für den Herrn Jesus. Aber er hat es nicht nur einfach aufgeschrieben, er hat aus der Fülle der ganzen Begebenheiten einige herausgesucht durch den Heiligen Geist und hat sie thematisch angeordnet und dennoch im chronologischen Kontext. Das ist schon beeindruckend. Ja? Und so können wir im Lukas-Evangelium sozusagen ein kurzes Thema nach dem anderen finden und über jeden Sinnesabschnitt könnten wir eine Frage stellen, die beantwortet wird, und gleichzeitig kommt in diesem Sinnesabschnitt wieder eine nächste Frage vor, die in den darauf folgenden beantwortet wird. Und so baut das Lukas-Evangelium ganz chronologisch eins nach dem anderen auf. Müsst ihr mal lesen. Die Frage ist natürlich: Woran erkennen wir einen solchen Sinnesabschnitt? Nun ganz einfach, in der Regel dadurch, dass der Lukas schreibt: Und der Jesus ging fort von diesem Ort und ging zu einem anderen. Und dann kommt so ein Sinnesabschnitt und dann ist der beendet und dann geht der Jesus wieder weg und kommt zu einem nächsten. Also ihr könnt das Lukas-Evangelium gerne mal ein paar Mal durchlesen, könnt einfach mal überlegen, Jetzt habe ich hier einen Sinnesabschnitt von 5, 6 Begebenheiten. Was haben die denn alle für ein Thema? Wir machen das mal kurz zusammen, damit ihr das dann zu Hause nachmachen könnt. Zum Beispiel können wir überlegen, was gibt es hier so für Sinnesabschnitte? Und dann schlagen wir mal zurück. Lukas Kapitel 17, da finden wir den Vers 11 und da lesen wir, und es geschah, als er nach Jerusalem reiste. Aha, jetzt haben wir gemerkt, jetzt beginnt da ein Sinnesabschnitt. Und dann kommen also ganz verschiedene Begebenheiten. Die Heilung von den 10 Aussätzigen, Gleichnis von dem ungerechten Richter, Pharisäer und Zöllner, Jesus und die Kinder, Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben und die Leidensankündigung. Da können wir überlegen, was haben die denn alle für eine Einheit? Was sagen die alle aus? Ich will es euch kurz mitteilen. Es geht darum, wie kommt das Reich Gottes und wie können wir es annehmen? Das ist zuerst so die Heilung von den 10 Aussätzigen. Da lernen wir, 10 Leute standen von Weitem, aber nur einer kam zurück. Wenn du zu dem Herrn Jesus Christus kommen willst, musst du persönlich kommen. Viele stehen so von Weitem, sagen, ja, es ist nicht schlecht von Jesus, ja, zu hören. Aber wenn du Jesus begegnen willst, musst du selber Kontakt mit ihm haben. Das ist der eine, ja. Gleiches von dem ungerechten Richter. Wenn du zu Jesus Kontakt haben willst, musst du das Gebet zu ihm suchen, musst du dranbleiben. Steckt vieles drin. Gleiches von dem Pharisäer und dem Zöllner. Die Frage, wie kommt das Reich Gottes zu dir, wie hast du dran teil, wird dadurch beantwortet, indem du aufrichtig bist. Zuerst musst du selber kommen, du musst beten und in dem Gebet musst du aufrichtig und ehrlich sein. So wie der Pharisäer. Und dann ist das die Begebenheit von den Kindern. Wenn du zu dem Herrn Jesus kommen willst, so ehrlich und aufrichtig und selber, dann musst du sein wie ein Kind und musst ihm vertrauen. Dann kommt die Frage des Reichen nach dem ewigen Leben. Der Reiche sagt, das habe ich alles gemacht. Und Jesus sagt, aber eine Sache musst du machen, verkaufe das alles. Und der Reiche hat es nicht gemacht. Warum hat er es nicht gemacht? Weil er nicht verstanden hat, dass der Jesus wertvoller ist als alles, was er hatte. Und jetzt merkt ihr, wie sich alle Begebenheiten aufspannen. Du musst direkt zu dem Herrn Jesus kommen. Du musst beten. Du musst aufrichtig beten. Du musst dem Herrn Jesus vertrauen. Und du musst den Herrn Jesus wichtiger erachten und wertvoller als alles, was du hast im Leben. Als deine Stellung, als deine Habe, als dein Ansehen. Und so schließt sich der Kreis. Schon haben wir eine Einheit und alle Begebenheiten hatte Lukas wunderbar durch den Heiligen Geist miteinander aufgerüstet. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, welche Frage kommt denn jetzt am Ende dieser Aufzählung? Und dann fragen die Jünger am Ende dieser Begebenheit vor dem Reichen, ja, ich werde mich mit einbeziehen, was fragen Sie? Ja, wer kann denn dann überhaupt in das Reich Gottes hineingehen? Ja, wenn nicht mal die Reichen, ja, da wird dieses Bild gebraucht, ein Kamel kann leichter in ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Da sagen die Jünger, wer kann denn dann überhaupt noch in den Himmel kommen? Und der Jesus beendet sozusagen diese Sinneseinheit damit und sagt, bei Gott ist alles möglich. Und jetzt kommt sozusagen der nächste Sinnesabschnitt, Kapitel 18, Vers 35, es geschah aber, als er Jericho nahte. Jetzt wird diese Frage aufgegriffen, wie kann er überhaupt in den Himmel kommen? Und haben wir zuerst das Beispiel eines Armen, eines Bettlers. Und dann haben wir das Beispiel von dem Zachäus. Und da merken wir, alle können in den Himmel kommen. Die Reichen, Zachäus, und die Armen, der Bettler. Also die Frage wird beantwortet, die in dem letzten Sinnesabschnitt gemacht worden ist. Ich staune darüber. Das Wort Gottes ist so reich. Das ist so unglaublich genial geschrieben. Niemand hat das persönlich aufgeschrieben. Und jedes Wort Gottes ist inspiriert. Es ist wunderbar. Und der Blinde ist genauso ganz anders gestrickt als der Reiche, der den Herrn Jesus nicht erkannt hat. Der Blinde hat erkannt, das ist der Sohn Davids, der kann mich retten. Der hat gemerkt, der Herr Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er kann mir helfen. Er hat über seine Blindheit drüber weggeschaut, über seine momentane Einschränkung und hat gesehen, alles finde ich in dem Herrn Jesus. Er kann mir helfen. Nicht ich kann mir helfen. Nicht die Leute können mir helfen. Nicht meine Position kann mir helfen. Die Armen können zum Herrn Jesus kommen, indem sie sehen, er kann mir helfen. Und jetzt kommen wir zu dem Zachäus. Das ist also, wie gesagt, eine Begebenheit, um zu beantworten, wie kannst du zum Herrn Jesus kommen? Nun können wir sagen, naja, viele von uns sind ja schon bei dem Herrn Jesus. Und ich möchte jetzt einmal die Frage stellen, wie ist denn deine Stellung überhaupt? Wo liegt deine Identität? Über das nächste gehen wir mal darüber hinweg, weil die Kinder schon alle in der Kinderstunde sind. Und hatte so einen Kinderfilm da, aber den brauchen wir nicht. Was macht dich aus? Und ich habe hier so einen, was könnte der machen? Dieser Mann hier. Also wenn ihr es wisst, ihr könnt es gerne sagen. Was könnte der gerade machen? Keiner hat eine Idee. Wie bitte? Ja, das, da arbeitet irgendwas, zumindest sehr schmutzig. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Mensch. Mein Nachbar, der ist ein ganz wichtiger Schweißer oder sowas Ähnliches macht er, glaube ich. Und wenn in der ganzen Welt da irgendwo was ganz Wichtiges geschweißt werden muss, dann fliegt er eben in die Schweiz und sonst wohin und schweißt irgendwas. Keine Ahnung, dass es so schwierig ist, aber es muss schon schwierig sein, ganz bestimmte Dinge zu verbinden. Und dieser Mann, dieser junge Mann, der ist Spezialist dafür, keine Ahnung, vielleicht sind das ganz besondere Turbinen oder Zahnräder, was ihr da baut, aber das kann der. Und wenn er das macht, dann ist der begabt darin. Und da geht er darin auf. Mein Nachbar, der hat keine Familie, aber der kann das eben. Und der geht darin auf. Da ist er wertvoll. Da wird er angerufen und du brauchst ihn. Das ist vielleicht ein anderer, der oder eine andere, die findet es wunderbar, aus bestimmten Naturwerkstoffen etwas zu machen. Und sie haben also die Fähigkeit, aus einem Stück Holz einen Schrank oder einen Gegenstand herzustellen. Kleine Künstler. Und wenn in der Gemeinde gefragt wird, ja, wer könnte das machen? Dann machen die das. Und sie werden dabei gebraucht. Und sie finden auch ihre Anerkennung darin. Wenn du einen Stuhl reparieren willst oder den Klavierhocker, dann frage Egon. Der kriegt das super hin. Und wenn Egon gefragt wird, dann macht er das gerne und da fühlt er sich angenommen und gebraucht. Es ist ein anderer oder eine andere, die sagt, mir ist es wichtig, dass ich genügend Geld habe, dass ich unabhängig bin. Und wenn ich genügend Geld habe und unabhängig bin, dann kann ich dort helfen und da helfen, aber ich bin auf niemand angewiesen. Da habe ich meine persönliche Sicherheit darin. Wir haben jetzt junge Männer hier, bei uns ist das zum Beispiel so, wir waren jetzt am Freitag bei einem Klassenfest und die Leute, wo wir dort waren, die haben eine ganz große Crossstrecke auf der Wiese, da fahren die immer mit ihren Fahrrädern und Kindermotorrädern und Erwachsenenmotorrädern hin. Und in der Klasse von meiner Tochter, da geht ein Junge hin, der ist in der Schule gar nicht so besonders gut, aber der kann Motorrad fahren. Und wenn der die Hänge rauffährt und irgendwelche Medaillen gewinnt, der kann dem in der Schule dreimal der Lehrer sagen, das wird nichts, wenn du nicht aufpasst. Da sagt er vielleicht innerlich, weiß es nicht, zu sagen, aber weißt du was, ich kann Motorrad fahren. Das kannst du nicht. Du kannst vielleicht Mathe, aber ich kann Motorrad fahren. Und das ist mein Leben. Und so haben wir eine Sache, wo wir sagen, da bin ich zu Hause. Da bin ich wertvoll. Das macht mich aus. Dann gibt es Leute, die sind immer dabei, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen. Dann fragen wir mal den und den, wenn wir eine Frage haben, und dann können wir das gut entscheiden. Der kann uns wertvolle Ratschläge geben. Und der ist dabei, wenn solche Entscheidungen getroffen werden. Und da fühlt er sich wichtig. Ja, ich bin dabei, ich habe diese Entscheidung mit dabei geführt. Oder ich bin in der Brüderstunde mit dabei. Oder ich bin im Kinderentwicklungskreis mit dabei. Oder ich bin in der Firma bei sowas dabei. Und das ist für mich ganz wichtig, dabei zu sein, Entscheidungen zu treffen, Leute zu führen. Und da fühle ich mich gebraucht. Oder das ist eine Mutti, die sagt, ich fühle mich besonders wertvoll, wenn ich meine Liebe meinen Kindern geben kann? Und da stecke ich alles rein. Und da kann jemand dreimal sagen, ja, du bist ja nur Hausfrau. Aber das ist meine Anerkennung. Wenn ich dort in diese Kinder meine Sache hineinstecke, meine Liebe, wenn ich sie auferziehe und wenn mein Mann sagt, ja, das ist wichtig, dass du das tust. Und da haben wir viele Menschen, finden unsere Identität dabei, dass wir irgendwo eine Sache haben, wo wir anerkannt sind, wo wir etwas sind. Und wo wir das Gefühl bekommen, du wirst gebraucht, du wirst geliebt, du hast etwas. Der junge Zappel Philipp in der Schule, der immer hört, das wird nie was aus dir, der hat dann irgendwo bei dem Motorrad das Gefühl, hier bin ich wertvoll, da bin ich überragend, das schaffe ich. Und da bekomme ich Liebe und Wertschätzung. Wer von euch hat so etwas? Wo sucht ihr das? Auf der Arbeit? In der Familie? In der Gemeinde? Ist die Gemeinde dafür da, dass wir einander hier unsere Identität finden? Und sagen, ja, du bist jetzt eine Führungsperson, mach im Leitungskreis, das ist ganz wichtig. Wo findest du deine Identität? Was bist du und was macht dich aus? Wo hat der Zachäus seine Identität gefunden? Hat er sie echt darin gefunden? Nun, schauen wir uns mal so die Kinderstube vom Zachäus an. Was meint ihr auf den Bildern, wer ist der Zachäus? Ja, genau. Das ist der auf dem rechten Bild ganz unten. Ja, der Kleinste. Habt ihr ihn gesehen? Wisst ihr, kleine Menschen haben oft ein großes Minderwertigkeitsproblem. Wie war das, als die damals alle Basketball gespielt haben? Wer hat zuerst den Zachäus gewählt in seine Mannschaft? Was meint ihr? Keiner. Kennt ihr das, ihr beiden Jugendlichen da hinten? Wie sportlich seid ihr? Werdet ihr immer gewählt in der Schule gleich? Ja. Gibt's da auch, du nicht? Gibt's da auch Leute, die werden immer als Letzte gewählt? Was meint ihr, wie ist das für die? Nicht so cool vielleicht, ne? Der Zachäus, der war immer der Letzte, als der gewählt worden ist, ja? Okay, jetzt sind die Mannschaften verteilt. Ist ja noch einer übrig, Zachäus. Naja, geh du in die Gruppe, der kann doch nicht so viel falsch machen. Ja, wir haben ja noch in der Gemeinde, da ist ja noch die Kinderstunde. Ja, da gehst du mal da rein, da gibt's schon genügende, da kannst du nicht so viel verkehrt machen. Ja, du willst auch mal predigen. Na gut, dann machst du es eben. Es sind ja genug andere, die werden dich schon zurechtrücken. Wenn du es eben willst, dann mach's eben. Bist du auch noch irgendwie was wert. Ja. Also, der Zachäus, der hat von Anfang an gelernt, da bin ich nicht so richtig begabt. Und das lassen mir die anderen auch spüren. Bei uns in Weißhause gab es mal einen Chefarzt, der war relativ klein, aber der war Chefarzt in der Chirurgie. Und wisst ihr, wenn man am OP-Tisch steht, so bei einer 3-Stunden-OP, dann muss man stehen. Und dann stehen alle Assistenzärzte auch. Und wenn der jetzt auf die Höhe von dem Chefarzt eingestellt ist, was meint ihr, wie die anderen dann stehen, die größer sind? Die stehen alle so. Und nach 3 Stunden gehen die alle, oh. Und der Chefarzt, der sagt dann, tja, tut mir leid, habt ihr Rückenprobleme? Tut mir wirklich leid, dass ihr so groß seid, wisst ihr, aber ich bin Chefarzt. Wirklich, also. Er hätte ja auch sagen können, ich mache einen Fußhocker runter, ja? Und der Zachäus, der hat gesagt, pass auf, Leute. Einmal, da zeige ich euch, was wirklich in mir steckt. Da lasse ich euch mal spüren, was es bedeutet, so mit jemand umzugehen, wie ich es bin. Und das ist eine ganz bekannte Sache. Da sagt die Ex-Frau zu dem Partner so indirekt, pass auf, ich zeig dir jetzt mal, was du in mir alles verloren hast. Und dann mache ich mich schick und dann himmle ich noch den an und dann komme ich zu dir und dann zeige ich dir mal, was du alles verloren hast. Und in der Gemeinde, da zeige ich mal so richtig, was ihr an mir verloren habt, dass ihr mich nicht in diese Aufgabe gebracht habt. Oder das Kind, was von dem Vater ständig gehört hat, du taugst sowieso nichts, das hat auf dem Herzen, ich zeig meinem Vater lebenslang irgendwann mal, dass ich es doch zu irgendetwas gebracht habe. Ich zeig's euch allen. Ich krieg das hin. Und einmal bin ich am längeren Hebel. Und dann werdet ihr sehen, was ihr alles falsch gemacht habt. Und dann werdet ihr merken, wie falsch es war, mich damals so abgelehnt zu haben. Und das hat er geschafft, der Zachäus. Hat er geschafft. Der saß am Zollhaus. Und dann kam der vorbei, der beim Basketballspielen immer ihn gewählt hat. Und er sagt, okay, jetzt kommt der Franz mit seinem Kahn. Ja, ist bloß Bauer geworden, okay. Naja, Franz, hast du so viele Kürbisse wie Basketbälle? Naja, 10 Kürbisse, so, 10-fache, kriegst du ja hin, nicht? Und so ging das. Er hat das ausgespielt. Und die Leute haben gemerkt, okay, Zachäus, du bist jetzt einfach am längeren Hebel. Und der hat's gepackt. Der hatte eine Villa. Der hatte, was weiß ich, für einen Eselskarren mit wie viel Esel PS, ES. Keine Ahnung. Also, der hat große Feiern gemacht. Der war plötzlich was. Der hat das gepackt. Der hatte eine Stellung, wo er andere beeinflussen konnte. Weil er dachte, seine Identität liegt darin, bei dem und bei dem anerkannt zu sein oder in der Gemeinde irgendeine Aufgabe tun zu müssen. Weil er gedacht hat, durch das, was er tut und was die anderen sehen, wird er wertvoll. Und ich will es gleich sagen, diese krude Theorie haben die meisten Christen. Ich bin in der Gemeinde wertvoll, wenn ich da etwas tun kann. Und ich finde meine Wertschöpfung in der Gemeinde, weil ich dann eben predige oder Kinderstunde mache oder irgendetwas tun kann. Und wisst ihr, jetzt hat er plötzlich gemerkt, der Zachäus, es gibt mehr. Es gibt mehr. Da kommt doch dieser Jesus, der hat kein Geld. Und dem laufen die Leute scharenweise hinterher. Und der bezahlt ihn auch nicht mal dafür. Der macht keine großen Feiern. Wie kommt denn das? Und der Zachäus merkt, das, was ich gesucht habe, habe ich nicht gefunden. Und wohl uns, wenn wir merken, du findest deine Identität nicht dabei, dass du in der Gemeinde sonst was machst und dass die Leute sonst was von dir denken oder deine Arbeitskollegen oder dass du sonst irgendetwas tust oder bist. Oder dass du eine große Familie hast oder dass du viel Geld hast oder dass du Vertragsabschlüsse machst oder was auch immer, dass du dich so ernährst oder was. Du findest dabei deine Identität nicht. Und ich finde es so wunderbar, dass dieser Zachäus plötzlich diese Eingebung hatte, ich suche etwas anderes, weil er gemerkt hat, dabei finde ich es nicht. Und ich glaube, ganz viele Christen, vielleicht ihr nicht, sind immer noch nicht an diesem Punkt angekommen, dass sie was anderes suchen. Und er geht jetzt hin und dieses Suchen hat Jesus Christus in ihn hineingelegt. Und er geht jetzt hin, kann mir dieser Reiseprediger vielleicht auch irgendetwas geben? Und er merkt, da gibt es etwas, was ich mir mit Geld nicht kaufen kann. Mit meinem Tun. Ja, da hieß es vielleicht früher, Neid muss man sich erarbeiten. Aber echtes angenommen sein. Wo ist meine Familie? Er hatte das Verlangen, Jesus zu sehen. Und wisst ihr, dann sitzt er so auf dem Baum. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass die Leute ihn nicht vorbeigelassen haben. Die ganzen Leute, die er alle betrogen hat. Mir sagt so, jetzt sind wir mal an der längeren Leine. Ja? Jetzt lassen wir dich mal nicht durch. Aber da hat er sich nichts dabei draus gemacht. Und viele Leute machen sich was draus, wenn andere Leute sie irgendwie behindern. Lass dich doch nicht behindern, zum Herrn Jesus zu kommen. Durch wen denn? Durch was? In der Bibel steht, dass wenn wir uns mit unserem Ehepartner streiten, mit unserer Frau, dass unsere Gebete verhindert werden. Nicht wahrscheinlich dadurch, weil wir etwas falsch machen, aber die werden verhindert, weil wir dann keine Lust mehr zu haben, zu beten. Lass dich doch nicht hindern und ordne das. Und wisst ihr, jetzt sitzt der Jesus auf dem Baum, der Zachäus auf dem Baum, und dann passiert etwas Eigenartiges. Dann kommt der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Erhalter des gesamten Universums, der König der Könige, der Sohn Davids, der Menschensohn, dem das ganze Gericht übergeben ist. Er kommt, geht an allen Leuten vorbei, die so dastehen. Und er geht auf diesen Baum zu und sagt, Zachäus, wegen dir bin ich auf die Welt gekommen. Dann geht der Schöpfer mit dem ewigen Willen, den er schon vor Grundlegung der Welt getroffen hat, auf diesen Zachäus und sagt, Zachäus, zu dir wollte ich kommen. Das ist doch was. Und er kommt zum Zachäus nicht, weil er der Zachäus irgendwie besonders ist. Er kommt auch nicht, Zachäus, pass auf, wir sind jetzt hier schon 10 Tage unterwegs gewesen, wir brauchen was zu essen und wir wissen ja, du hast Geld, also komm, lass mal was springen. Ohne dass der Zachäus irgendetwas gemacht hat, ohne dass er irgendwie besonders war, rein aus diesem Wunsch. Er, der Zachäus, war jemand, wegen dem der Vater im Himmel seinen Sohn lossandte, um ihn zu suchen und zu retten und zu ihm zu kommen und zu zeigen, du bist geliebt. Wie ist das, wenn jemand extra wegen dir eine weite Reise macht? Und er kommt zu dir, du hast im Haushalt noch gar nichts gemacht, ich bin noch gar nicht fertig. Ja, ich wollte auch nicht deinen Haushalt sehen, ich wollte ja zu dir kommen. Wie ist das? Das ist der Herr Jesus. Und da hat der Zachäus verstanden, was es bedeutet, angenommen zu sein. Und er versteht, es gibt viel mehr, als ich mir vorgestellt habe. Und weißt du, alle die, die ihre Identität dabei suchen, irgendetwas zu tun, von dem Ehepartner wertgeschätzt zu werden, ist eine gute Sache. Aber wenn dort deine Identität liegt, dann bist du nicht weiter als der Zachäus. Und wenn deine Wertschöpfung darin liegt, dass du in der Gemeinde eine Aufgabe tust, dann hast du nicht verstanden, dass der Schöpfer des Himmels zu dir gekommen ist und dich liebt, weil du so bist, wie du bist und nicht, weil du etwas tust. Und du musst auch gar nichts tun. Und ich glaube, Gott will manchmal, dass wir einfach still sind in der Beziehung zu dem Herrn Jesus und dort warten, was er für uns hat. Und wir sind nicht wertvoller dadurch, weil wir etwas tun. Im Gegenteil. Manchmal stehen wir Gott im Weg dadurch. Und wenn du deine Identität bei deiner Familie findest, dann kann ich dir sagen, es kann ganz schnell sein, dass die Familie vorbei. Oder dann braucht man deinen Rat nicht mehr. Oder dann bist du nicht mehr der begabte Schlosser, weil du einen Unfall hattest. Oder du bist arbeitslos oder sonst was. Oder in der Gemeinde wird entschieden, wir brauchen dich jetzt nicht mehr beim Predigen. Oder du machst zu viel falsch. Nur der kann in der Gemeinde wirklich dienen, der seine wahre Identität bei dem Herrn Jesus findet. Und wie sieht das aus? Was macht der Zachäus plötzlich? Was macht er? Er verschenkt etwas. Warum denn das? Die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Also ich stelle mir das so vor, die Jünger kamen dann zu dem Zachäus und haben gesagt, also Zachäus ist ja eine wahnsinnig tolle Villa, ne? Also der Herr Jesus, der ist mal aufgestanden und gesagt, naja, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels haben Nester, der Sohn des Menschen hat nicht, weil er sein Haupt hinlegen kann. Also wenn du Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben willst, dann, also den Eselskern brauchst du nicht und die Villa kannst du auch verkaufen und dann gibst du es mal den Armen. Das wäre angebracht als Nachfolger Christi. Ich lese kein Wort davon. Und ich frage mich, warum wir in der Gemeinde so viele Dinge regeln müssen. Weil wir unsere Identität nicht bei dem Herrn Jesus suchen, sondern bei allen anderen Dingen. Der Zachäus hatte plötzlich gar kein Verlangen mehr, irgendwelche Stellung anzunehmen und irgendwelches Geld zu verdienen und irgendwas zu bestimmen. Er merkte, ich habe ja die ganze Zeit mit diesem Dingen etwas gesucht, was ich nicht bekommen habe. Und jetzt kann ich einfach weggeben, was mir nichts mehr nützt. Ich gebe einfach die Hälfte. Stell dir vor, ja, dein Konto, wie viel ist das? Will ich gar nicht wissen. Du sagst jetzt heute, ich gehe jetzt nach Hause, die Hälfte meines Vermögens, und dazu zählt mein Haus, mein Auto oder meine Wohnung oder keine Ahnung, mein Kleingarten, zähle ich alles zusammen und dann mache ich die Hälfte und die gebe ich weg. Würdest du es machen? Hat der Zachäus einfach so gemacht, weil er plötzlich merkte, das brauche ich nicht mehr. Und wohl dem Christ, der losgelöst ist von all diesen ganzen anderen Dingen, die ihn zu irgendetwas anstacheln, weil er merkt, ich brauche das gar nicht mehr. Ich brauche doch nur den Herrn Jesus und die Gemeinschaft mit ihm früh, wenn ich meine Andacht mache. Da kann ich ganz hinten sitzen. Ja, und dann ist noch diese andere Sache. Wie viel gab er denn? Wie kommt er denn, der Zachäus, eigentlich darauf, dass er so den anderen, gegen die er gesündigt hat, vierfach das zurückgeben muss? Wie kommt er denn darauf? Hat der Jesus vielleicht gesagt, ne, pass auf, Zachäus, also ich bin ja an so vielen Leuten vorbeigegangen, weißt du, warum dich nicht durchgelassen haben? Klär das mal mit denen. Auch nicht. Das ist ganz automatisch bei dem passiert. Ganz automatisch. Stell mir vor, der ging zum Fleischer und hat dann gesagt, Mensch, ich habe jetzt ganz viele Gäste, ich will für die was einkaufen. Und der merkt, der Mensch, der Fleischer ging ja vor 3 Tagen mit seinem Karren bei mir vorbei und ich habe dem das 5-fache abgeknöpft. Und sagt, ich kann doch nicht mit dem Geld einfach zu dem Herr Jesus kommen und dem da was vorsetzen. Kann ich doch nicht machen. Ich bin ja so, wie ich bin, gar nicht dazu in der Lage. Und er hat die Sachen von selbst aufgearbeitet und gesagt, okay, ich will, was ich falsch gemacht habe, 4-fach erstatten. Da merkst du, die Hälfte war schon weg, jetzt noch 4-fach, was blieb denn da noch übrig von ihm? Ich gebe alle meine Dienste weg, das ist gar nicht wichtig, ich will mich doch gar nicht profilieren. Ich brauche das alles gar nicht. Ich muss nicht da und da aktiv sein, brauche ich alles gar nicht. Herr Jesus, wenn ich bei dir bin und es kann sein, dass ich merke, die und die und die, Herr Jesus, die würden wahrscheinlich gar nicht mit dir zu dir kommen. Wenn die Leute sehen, dass der Zachäus mit dem Herrn Jesus mitgeht, da würden die alle sagen, Herr Jesus, wenn der bei dir ist, da komme ich nicht. Und es gibt so viele Christen, wegen denen kommen andere nicht. So schlimm ist das. Und da ist der Zachäus, hat er gesagt, pass auf, aber zu denen gehe ich allen hin. Und da sage ich, ich habe dir damals das weggenommen. Das hat er vielleicht gar nicht mitgekriegt. Er hat vielleicht nur gedacht, es war die Hälfte. Aber der Zachäus weiß das genau. Und in der Bibel steht, deine Sünde wird dich finden. Das sind Dinge zwischen den Geschwistern, die hast du falsch gemacht. Und da sagst du, ach, da müssen wir nicht mehr drüber reden, das hat sich alles geklärt. Aber deine Sünde wird dich finden. Und der Zachäus wusste ganz genau, gegen wen er gesündigt hat, wen er da übervorteilt hat, das wusste der alles. Und zu den Leuten ging der eine nach dem anderen und gesagt, oh, von dir wusste ich, habe ich 40 Euro zu viel genommen und dich habe ich da beleidigt und dann kriegst du alles 4-fach zurück. Und diese Leute waren plötzlich Leute, die konnten akzeptieren, dass der Zachäus bei meinem Jesus war und die konnten dann auch zu meinem Jesus gehen. Aber Christen, die meinen, ich habe ja alles richtig gemacht, das sind von Haus aus Leute, die dazu dienen, dass andere Leute nicht zum Glauben kommen. Und der Jesus steht jetzt da und sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und jetzt kommen wir dazu, er hat eine neue Identität bekommen, denn auch er ist ein Sohn Abrahams geworden. Und da frage ich dich jetzt, wieso denn plötzlich ein Sohn Abrahams? Warum denn? Er war doch schon immer Mitglied des Volkes Israel, ein Sohn Abrahams. Ach, es sind schon ganz, ganz viele Christen und Glieder der Gemeinde, aber sie sind noch lange nicht Söhne Gottes. Der Abraham war der Mann mit dem sprichwörtlichen Glauben, mit dem Vertrauen. Können jetzt mal fragen, wie kommt denn der Abraham dazu, loszugehen aus Ur in Chaldea, aus dieser hochentwickelten Stadt? Er war Götzendiener, seine Eltern waren Götzendiener. Wie kommt er dann plötzlich dahin? Wer von euch kann mir die Frage beantworten? Warum ist dieser Abraham losgegangen? Ihr habt alle Bibelunterricht und viele Predigten euch vorbereitet. Warum geht der Abraham los aus Ur in Chaldea? Warum? Warum vertraut er dem Gott? Echt? Okay, und warum? Aber wie hat Gott ihn angesprochen? Merken wir, warum ging denn der Abraham los? Der kannte doch diesen Gott gar nicht. Der Stephanus erklärt das. In Apostelgeschichte 7 können wir es nachlesen. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Was denkt ihr, was da passiert ist? Meinst du, er hat ihn irgendwie angesprochen, da kam eine Stimme aus dem Busch? Ich bitte es mal, ne? Aber du bist auf dem richtigen Weg. Der Gott der Herrlichkeit erschien dem Abraham. Wisst ihr, da sind ihm die Augen übergegangen, was das wirklich gibt. Da ist ihm diese ganze hochentwickelte Stadt hinten runtergefallen, weil es ihm gar nicht mehr wichtig war. Er sah plötzlich die Herrlichkeit Gottes. Was war denn bei Paulus mit diesem großen Licht, als er plötzlich vom Pferd fiel und in den Staub sank? Und ich sag mal, wenn du nicht verstanden hast, wie herrlich der Herr Jesus ist, wie herrlich das Wort Gottes ist, dann wirst du ihm auch nicht vertrauen. Jesus fordert kein blindes Vertrauen auf irgendetwas, sondern er sagt in seinem Wort deutlich, und er möchte, dass du ihn kennenlernst. Und dieser Abraham hatte die Sicht, wie herrlich dieser Gott war. Und da konnte er sich auf den Weg machen. Der Gott der Herrlichkeit möchte auch dir erscheinen, der Jesus. Hast du verstanden, wie herrlich er ist, was er dir geben will? Und nur deshalb war doch der Abraham bereit. Und der Zachäus auch, der hat das plötzlich gemerkt. Abraham war der Mann mit dem sprichwörtlichen Glauben. Ich will gleich schließen. Er wurde durch Glauben gerechtfertigt. Er ging einfach. Er hat ihm vertraut. Und er war nicht derjenige, Gott erschien dem Abraham nicht, weil er irgendwie reich war, weil er besonders gut reden konnte, wegen irgendeiner Sache. So er hat gesagt, okay, ich vertraue. Aber die zweite Stufe sehen wir auch bei Abraham. Wenn dieser Gott alles für mich geworden ist, wird auch in meinem Leben alles für ihn. Abraham lebte so, dass sein Leben diesem entsprach. Als dieser Gott ihm das Wichtigste nehmen wollte, den Sohn, meint ihr, wie wir es, da war er so ganz traurig und in Tränen verhüllt, wie wir es manchmal auch zur Mahlfeier lesen. Ich will das nicht lustig machen. Gar nicht. Aber meint ihr das? Oh, ich glaube, das Neue Testament spricht etwas ganz anderes. Er hat diesen Gott der Herrlichkeit erlebt, der seinen erstorbenen Leib verwandelt hat, dass er ein Kind bekommen hat. Und er wusste ganz genau, dass dieser Gott ihm ihn aus den Toten wiedergeben wird. So steht es im Neuen Testament, ihr könnt es nachlesen. Ich glaube, er ging im festen Vertrauen darauf hin und sagte, ich werde mal schauen, was Gott jetzt für ein Wunder tut. Und ich glaube, das ist wahre Identität. Manche halten so fest an den Dingen, die Gott ihnen anvertraut hat. Ob es die Gesundheit ist oder das Auto oder das Vermögen oder die Aufgabe in der Gemeinde und haben Angst, Gott könnte mir etwas wegnehmen. Aber der Abraham vertraute darauf, wenn es Gottes Gabe ist und Gott sie für mich bereit hat, dann gibt er sie mir wieder. Ist gar kein Problem. Er musste doch nicht dran festhalten. Er hatte doch seine Identität in diesem Gott, der ihm was versprochen hat. Ich muss nichts tun, um mir selbst Erfüllung zu bereiten. Ich muss nichts tun, um Beachtung und Wertschätzung zu erlangen. Der Abraham fand seine wahre Identität geliebt bei Gott. Wichtig war, dass sich das bei Zachäus änderte. Und jetzt will ich schließen. Tut mir leid, dass ich etwas überzogen habe. Es tut mir wirklich leid. Als nächstes haben wir das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Habt ihr schon eine Idee, warum das darin kommt? Bei Pfunden geht es doch um Geld, oder? Bei Pfunden geht es um Geld. Warum steht das nach dem Zachäus? Ich glaube, der Zachäus musste auf dieser Welt lernen, mit dem Geld umzugehen. Weil im Himmel eine Aufgabe auf ihn wartete, die dieser Sache entsprach. Vielleicht wird der Zachäus im Himmel gewisse Dinge einteilen. Ihm wird etwas anvertraut. Und das Gleichnis von den 10 Pfunden sagt allgemein aus, wie du hier auf der Erde lebst, wirst du droben sehen. Ich sag's nochmal. Wie du hier lebst, wirst du droben sehen. Und da gibt es keine Gleichmacherei. Da gibt es wahnsinnige Unterschiede. In wenigen warst du mir treu, über vieles will ich dich setzen. Such doch deine Identität nicht bei irgendwelchen Dingen. Deine Wertschätzung nicht bei irgendetwas. Der Herr Jesus möchte dein Ein und Alles sein. Und wohl dem, wenn du es hier gelernt hast, wenn du zufrieden bist in ihm und dein Vertrauen ganz auf ihn setzt und seine Identität nur in ihm gefunden hast, dann bist du das Geschöpf und das Werkzeug, was er gebrauchen will in seinem Sinn. Wenn du das gelernt hast, dann bist du reif, auch im Himmel für ihn zu arbeiten. Aber meinst du, im Himmel gibt es einen Zachäus, der sich selbst bereichern will? Im Leben nicht. Ich wünsche dir, dass du verstehst, dass wir verstehen, dass wir angenommen sind von dem Schöpfer des Himmels, der Erde, der einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Und die Braut des Lammes wird immer, auch dort, eine ganz besondere Stellung haben. Lies die Offenbarung 22 durch. Ich sah die Braut des Lammes und es wird verglichen mit einer Stadt. Sie wird immer etwas ganz Besonderes sein. Das hat der Jesus für dich gesagt.